7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam dieses Mal auf die Themen der 9. Kalenderwoche. Da gibt es eine ganze Reihe von Zahlen, unter anderem von der Deutschen Telekom, von der DZ Bank und von der Pfandbriefbank. Zunächst aber schauen wir auf ein Thema, was uns in den vergangenen Tagen in Atem gehalten hat. Europa sucht nach einer neuen Rüstungsstrategie. Und die betrifft natürlich auch einige Unternehmen. Franz Kongbui hat sich das etwas näher angeschaut. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es geht ja in erster Linie auch um die Frage, wie man unabhängiger sich aufstellen kann von den USA. Und es geht auch darum, wie man das Ganze dann natürlich finanzieren soll. Da ist ja doch einiges im Schwung im Moment.
Genau, da ist einige Bewegung drin. Ja. Die EU versucht sich verteidigungspolitisch stärker auf eigene Beine zu stellen. Das geopolitische Umfeld verändert sich. Gerade besonders stark und das bringt dieses Erfordernis. Ein Beispiel dafür ist ja das Projekt Bromo. Dabei wollen die Unternehmen Airbus, Thales und Leonardo Satelliten bauen, um sich unabhängiger von Starlink und den USA zu machen. Und die Münchner Sicherheitskonferenz hat ja gezeigt, dass Europas Vertrauen in die USA als Bündnispartner wackelt oder gar erschüttert ist. Das erhöht den Druck, selbst handlungsfähig zu werden. Airbus-Chef Guillaume Faury und andere Industriegrößen fordern deshalb, dass Europa endlich ernst macht.
Ja, dass Europa sich militärisch unabhängiger machen sollte, ist, glaube ich, weitgehend Konsens. Aber es ist natürlich immer noch die Frage, wie ist das zu finanzieren? Viele Staaten in der Eurozone haben bereits eine hohe Verschuldung. Und da fragt man sich natürlich, wie kann Europa diese massiven Investitionen, die ja erforderlich sind, in die Verteidigung dann leisten?
Ja gut, da gibt es verschiedene Ansätze. Die EU-Kommission könnte eine Art Sonderregelung im Stabilitätspakt aktivieren, damit Rüstungsausgaben nicht direkt als Defizit zählen. Das ist natürlich umstritten. Und gemeinsame EU-Rüstungsanleihen wären eine andere Option. Aber wie du dir denken kannst, ist das besonders in Deutschland ein heißes Eisen.
Wie sieht's denn aus mit Bondmarktemissionen? Wäre es denn denkbar, dass die europäischen Länder den Anleihemarkt anzapfen, um dann die Verteidigungsausgaben zu finanzieren?
Theoretisch wäre das auf jeden Fall möglich. Praktisch kommt es so ein bisschen drauf an. Länder wie Deutschland oder die Niederlande, die könnten wohl problemlos neue Bonds ausgeben, angesichts ihrer Bonität. Aber Staaten mit schwächerem Rating wie Frankreich oder Italien müssten höhere Zinsen bieten, damit Investoren zugreifen. Die Frage ist, ob das nachhaltig ist.
Danke, Franz, erstmal bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Und jetzt schauen wir aber erst einmal auf einen der großen DAX-Werte. Am kommenden Mittwoch legt die Telekom die Zahlen für 2024 vor. Und mindestens ebenso spannend wie die Zahlen sind aber bei der Telekom die Personen. Und darüber spreche ich heute mit Heidi Rode, stellvertretende Chefredakteurin der Börsenzeitung. Hallo, Heidi.
Hallo.
Heidi, bei der Bilanzpressekonferenz wird, wie jetzt schon seit einigen Jahren gewohnt, der Vorstandsvorsitzende Tim Höttges auf dem Podium sitzen. Da hatte man sich ja schon bei seiner jüngsten Vertragsverlängerung gefragt, wer ihm wohl nachfolgen könnte. Seit Ende Januar wissen wir, man braucht sich da zunächst gar nicht groß umstellen. Herr Höttges macht erstmal selber weiter. Man stellt sich so langsam die Frage, gibt es denn sonst niemanden, der oder die da mal eingreifen könnte?
Ja, möglicherweise gibt es niemanden, der konsensfähig ist. In jedem Fall hat Herr Höttges, der nun seit mehr als 10 Jahren an der Spitze steht, tatsächlich mittlerweile auch 62 immerhin, seinen Vertrag nun 2 weitere Jahre bis Ende 2028 ausgedehnt. Und das erstaunt schon etwas, denn als bisheriger Favorit für die Nachfolge galt ja lange der bisherige Deutschlandchef Srini Gopalan, über den Höttges mal gesagt hat, die Besten bekommen die schwierigsten Aufgaben. Wahrscheinlich ist die Aufgabe des Telekom-Chefs nicht schwierig genug. Stattdessen locken schwierige Aufgaben in den USA.
Das heißt, Herr Gopalan ist erstmal mit anderen betraut und mutmaßlich dann nicht mehr für die Nachfolge im Rennen.
Ja, das könnte so sein. Er wird ja jetzt Chief Operating Officer der US-Tochter. Das kann man so und so werten, ob man ihn damit adelt, weil das ist ja für die Telekom das wichtigste Geschäft. Oder man hat versucht, ihn auf einem Posten ruhig zu stellen, damit er nicht sofort seine Koffer packt. Auf jeden Fall, falls Höttges seinen verlängerten Vertrag komplett erfüllt, dann wäre Gopalan bei dessen Ausscheiden schon 59 Jahre alt. Und da, glaube ich, würde man bei der Nachfolgelösung dann doch in eine jüngere Generation springen wollen oder müssen.
Also, was auf jeden Fall feststeht, es gibt erstmal eine weitere Runde Tim Höttges. Was wird der sich denn jetzt strategisch vornehmen?
Ja, also Tim Höttges rühmt sich ja gerne für die Berechenbarkeit der Telekom am Kapitalmarkt. Also für hohe Prognosesicherheit, eine stabile strategische Ausrichtung, Dreijahresplan, hätte man sozusagen in der DDR gesagt. Und bei der Strategie, da hat der Konzern zuletzt eben den Fokus immer mehr auf die USA gerichtet. Ein Markt, den Tim Höttges für besser, heißt weniger, reguliert hält. Und dort lauern jetzt aber auch einige Herausforderungen, weil die US-Mobilfunkbetreiber schwenken jetzt auf die sogenannte Konvergenzstrategie ein, die in Europa schon länger bekannt ist, wo die Kunden alles aus einer Hand bekommen. Also idealerweise Mobilfunk, Festnetz und schnelles Internet. Und der dafür nötige Glasfaserausbau, der ja schon in Deutschland kein Spaß ist, ist in den USA angesichts der Größe des Landes natürlich ein finanzieller Kraftakt. Und das ist sicherlich eine Herausforderung für T-Mobile. Bisher haben sie jetzt mal gesagt, sie versuchen es mit Hilfe von Joint Ventures, etwas kapitalschonender. Jetzt wird man sehen.
Also große Pläne in den USA. Wie sieht es denn hier bei uns in Deutschland aus?
Ja, da bleiben auch wirklich genügend offene Fragen nach neuen Impulsen im Deutschlandgeschäft. Man wechselt ja auch den Chef. Der Wettbewerb nimmt, denke ich, sehr an Schärfe zu, und zwar an zwei Stellen. Konkurrent Vodafone ist bekanntlich schwer angeschlagen und setzt in Kontinentaleuropa ja seit längerem alles auf eine Karte. Das heißt, die Töchter in Spanien und Italien wurden verkauft und die deutsche Tochter ist jetzt für Vodafone make or break. Da wird also sich der Druck erhöhen müssen. Und die Aktionäre werden jetzt bei der Bilanzvorlage von Höttges natürlich wissen wollen, wie er seine Agenda in der nächsten Runde an der Spitze skizzieren wird. Ja.
Jetzt hast du schon gesagt, er will für Berechenbarkeit stehen, für Stabilität. Was erwarten denn die Analysten bei den Zahlen? Wird das so berechenbar bleiben, wie Herr Höttges es gerne hätte?
Na, zumindest, glaube ich, wird nicht mit großen Überraschungen gerechnet. Denn da die Telekom ja sehr an der Entwicklung der US-Tochter hängt, deren Zahlen immer mit einem gewissen Vorlauf auch bekannt sind, geht man davon aus, dass die Telekom sozusagen auf der Zielgeraden für die Analystenerwartungen ist. Die liegen bei einem bereinigten Ergebnis vor Abschreibungen und nach Leasingkosten, ein großer Posten, bei 43,2 Milliarden Euro und einem Free Cashflow vor Dividende von 19,8 Milliarden Euro. Ich meine, die Telekom hat ja ein sehr robustes Geschäftsmodell, das auch konjunkturell wenig abhängig ist. Sicherlich, wenn die Inflation mal sehr steigt, kann es mal ein bisschen wackeln. Aber grundsätzlich sind das ja langlaufende Verträge und solide Cashflows. Und insbesondere das US-Geschäft hat ja eine hohe Cashflow-Dynamik, die sich jetzt endlich, muss man sagen, auch im Aktienkurs zeigt. Die T-Aktie, die ja trotz Höttges eifriger Führung, insbesondere im M&A-Bereich und zahlreicher Anstrengungen, über Jahre doch immer so ein bisschen gedümpelt ist, hat jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2024 den DAX tatsächlich weit hinter sich gelassen. Und aktuell liegt sie binnen 12 Monaten fast 60%, gerade mal 57% vorne. Das ist schon beeindruckend im Vergleich auch zu anderen europäischen Telekom-Konzernen.
Also dann dürften zumindest die Aktionäre mit einem gewissen Wohlwollen derzeit auf Herrn Höttges schauen. Wir werden sehen, was er uns präsentiert für seine nächste Amtszeit. Am Mittwoch gibt es ein Update zu den Zahlen und vielleicht auch einen kleinen Vorgeschmack auf seine Strategie für die nächsten Monate und Jahre. Das war erstmal die Einschätzung von Heidi Rohde, unserer stellvertretenden Chefredakteurin. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Neben der Telekom legen auch im Bankensektor zwei Häuser in den nächsten Tagen frische Zahlen vor. Die hat sich der Franz näher angeschaut. Franz, wir werfen mal ein Blick auf die DZ Bank, da steht die Bilanzpressekonferenz am Dienstag auf der Agenda. Die DZ Bank ist ja bekanntermaßen das Zentralinstitut der genossenschaftlichen Banken. Was können wir denn erwarten?
Ja, ziemlich solide Zahlen und das trotz aller Herausforderungen. Im ersten Halbjahr hat die DZ Bank 1,7 Milliarden Euro vor Steuern verdient. Damit lag sie schon auf Kurs, ihr Jahresziel von 2 bis 2,5 Milliarden zu erreichen. Aber sie bleibt vorsichtig und hat ihre Prognose nicht nach oben angepasst.
Jetzt könnte man ja sagen, wenn die erste Jahreshälfte so gut lief, dann wäre doch eigentlich ein bisschen mehr Optimismus angesagt, oder?
Ja, theoretisch ja, aber die Bank rechnet mit mehr Risiken in der zweiten Jahreshälfte. Sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch könnte es turbulent werden. Und da will man sich nicht zu früh aus dem Fenster lehnen.
Beim Stichwort geopolitische Risiken reden wir wahrscheinlich mal wieder über Trump.
Genau. Seine erneute Präsidentschaft sorgt für Unsicherheiten, ist ja bekannt, vor allem in der Wirtschaft. Handelskonflikte, neue Zölle, Währungsschwankungen, all das könnte sich auf europäische Banken auswirken. Und die DZ-Bank ist dafür bekannt, besonders vorsichtig zu agieren.
So, jetzt hat sie natürlich die Geopolitik nur bedingt in eigenen Händen. Aber wie sieht's denn mit den klassischen bankeigenen Risiken so aus?
Ja, da ist die Risikovorsorge natürlich ein großes Thema. Besonders im Bereich Immobilienfinanzierung und Firmenkredite. Da musste die DZ-Bank schon im ersten Halbjahr mehr Geld zurücklegen. Und die Teambank, die Konsumentenkredite vergibt, die hat 2024 ebenfalls höhere Vorsorgeaufwendungen gehabt, was deren Gewinn geschmälert hat.
Glaubst du denn, dass die zweite Hälfte des Jahres wirklich so herausfordernd wird oder könnten wir da vielleicht doch auch noch eine positive Überraschung am Ende des Jahres erleben?
Ja, das ist schwer einzuschätzen. Ich kann nur sagen, die DZ-Bank hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass sie am Ende besser dasteht als prognostiziert.
Am Donnerstag geht es dann weiter bei der Deutschen Pfandbriefbank. Auch sie legt die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor und die Ergebnisse gelten ja einigen auch so ein bisschen als Indikator dafür, ob sich der Immobilienmarkt erholt.
Ja, und danach sieht es irgendwie ein bisschen aus. Die Deutsche Pfandbriefbank profitiert in der Tat von den ersten positiven Signalen aus dem Immobiliensektor. Und das spiegelt sich auch im Aktienkurs wieder. Der ist nämlich seit Jahresbeginn um 20% gestiegen.
Das klingt ja erstmal ganz gut, aber dennoch bleiben ja auch bei der Pfandbriefbank Baustellen, oder?
Ja, der Aktienkurs liegt immer noch weit unter dem Niveau von Mitte 2022, als der große Einbruch begann. Und das zeigt, die Unsicherheiten sind noch da, auch wenn sich die Lage etwas stabilisiert und der Kurs sich um 20% erholt hat.
Und was haben sich die Vorstände der Bank vorgenommen mit Blick jetzt auf die nächsten Monate?
Na gut, im Oktober bereits hatten Vorstandschef Kai Wolf und Finanzvorstand Markus Schulte eine neue Strategie vorgestellt. Sie wollen das Geschäftsmodell breiter aufstellen und stärker auf Provisionseinnahmen setzen. Da geht es also darum, mehr Erträge aus Dienstleistungen zu generieren, statt sich nur auf klassische Immobilienfinanzierung zu verlassen.
Das klingt jetzt so, als ob es eher langfristig Früchte tragen dürfte. Gibt es denn auch kurzfristig vielleicht noch die ein oder andere Chance auf einen positiven Impuls für den Aktienkurs?
Ja, vor allem zwei Dinge gibt es da. Erstens, wie hoch die Risikovorsorge für Kreditausfälle ausfällt. Und zweitens, welche Einschätzungen die Bank für 2025 abgibt. Prognosen soll es dann am Donnerstag geben, wenn das vorläufige Jahresergebnis präsentiert wird.
Einige weitere Termine stehen ebenfalls noch auf dem Programm in den nächsten Tagen. Die wichtigsten davon hier in der Übersicht. Am Montag ist ein Börsenfeiertag in Japan. Am Dienstag ist die Jahrespressekonferenz des Bundesfinanzhofs in München. Und in Frankfurt steht die Pressekonferenz der Deutschen Bundesbank an. Sie veröffentlicht den Geschäftsbericht für 2024. Am Mittwoch ist dann eine Konferenz der BaFin zum Thema Proportionalität in Bankenaufsicht und Bankenregulierung in Bonn. Und die G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure treffen sich von Mittwoch bis Donnerstag in Kapstadt. Am Freitag ist dann ein Verkündungstermin des Bayerischen Obersten Landesgerichts in München angesetzt. Im Wirecard-Musterverfahren geht es um Schadensersatzansprüche geschädigter Aktionäre. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer auch aktuell unter börsen-zeitung.de. Und da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts. Und alle Infos finden Sie natürlich auch immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 9. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag. Und wir nähern uns dann schon der letzten Woche im Februar, das heißt der Frühling naht und zumindest von den Temperaturen könnte man sagen, es wird so langsam, ne?
Endlich.
Die Sehnsucht in deiner Stimme. Also, ein hoffentlich sonniges Wochenende. Legen Sie einen Abstecher ins Wahllokal ein und die nächste Episode von 7-Tage-Märkte, die gibt es hier am kommenden Freitag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind und bis dahin machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.